Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Das Nichtstun und der Umgang mit der Natur, das sind die großen Themen des chinesischen Weisheitslehrers Zhuangzi. Er hat den Satz geprägt: Tue das Nichtstun und nichts bleibt ungetan. Zhuangzi lebte im 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung und er kannte sich auf fast allen Wissensgebieten aus. Und er spießte immer wieder die Äußerungen seines Kollegen auf von Konfuzius. Denn das Denken des Konfuzius war ihm viel zu autoritär. Zhuangzi hat Hermann Hesse beeinflusst und Martin Buber, und bis heute lesen Tai-Chi-Gruppen seine Texte. Levent Aktoprak.
Wer einzuschätzen weiß, was die Natur bewirken kann, und einzuschätzen weiß, was der Mensch bewirken kann, ist vollkommen. Wer einzuschätzen weiß, was die Natur bewirken kann, lebt mit der Natur. Wer einzuschätzen weiß, was der Mensch bewirken kann, weiß damit, was sich wissen lässt und nähert sein Wissen mit dem, was sich nicht wissen lässt.
Klingt nach zeitgemäßem Klimaschutz, ist jedoch älter als 2000 Jahre. Der Philosoph Zhuangzi, von dem diese Zeilen stammen, soll zwischen 369 bis 286 vor unserer Zeitrechnung gelebt haben. Die Natur ist ein zentrales Thema der Daoisten. Für sie ist ein Leben in Harmonie und Gleichgewicht mit der Natur stets erstrebenswert. Davon inspiriert war auch Zhuangzi. Für ihn war es wichtig, die Abläufe in der Natur zu erkennen und mit ihrer Kraft zu arbeiten, anstatt sich ihr entgegenzustellen.
Es gibt einen Kernsatz, oder tue das Nichtstun und nichts bleibt ungetan. Und es gibt von dieser Kurzformel gibt es ganz verschiedene Lesarten und Interpretationsrichtungen. Manche sagen, dieses Nichtstun bedeutet, handle nicht gegen die Natur. Das ist eine sehr alte Interpretation.
Für den Verleger und Übersetzer Viktor Kalinke, der sich seit seiner Jugend mit chinesischer Kultur, Sprache und Geschichte beschäftigt, hat die Aufforderung, tue das Nichtstun und nichts bleibt ungetan, des altchinesischen Philosophen und Dichters Zhuangzi durchaus auch eine politische Bedeutung.
Inmitten der Kriege, die damals auch sehr häufig geführt wurden zwischen den einzelnen Fürstentümern, geht es darum, dass der Staat ermöglicht, dass die Menschen in Unbekümmertheit und Muse leben können, also dass sie sich entfalten können. Und das ist die Idee der individuellen Freiheit als Qualitätssiegel einer guten Regierung. Und als Forderung aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, das fand ich das schon sehr umwerfend.
Zhuangzi soll aus ärmlichen Verhältnissen stammen, verheiratet gewesen sein, in einem Lackbaumgarten gearbeitet und höhere Posten abgelehnt haben, heißt es vage in den historischen Quellen. Politische Unruhen, soziale Ungleichheit und geistige Umbrüche bestimmten jene Zeit, sagt Viktor Kalinke und ergänzt:
Diese Zeit der streitenden Reiche, in der die einzelnen Fürstentümer um die Vorherrschaft kämpften, auf dem Gebiet des heutigen China, war zugleich die Zeit der sogenannten 100 Schulen, in der verschiedene Philosophen versuchten, ihre Anschauung als Strategie im Kampf um die Vorherrschaft zu verkaufen an den jeweiligen Fürsten. Was man nicht sagen kann, dieses Fürstentum, dieser Staat, diese Region hat diesen Glauben oder folgt dieser Philosophie, sondern das war eher auf Personen gemünzt und nicht auf Regionen oder Staatsgebilde und glich auch nicht einer Konfession, an die man geglaubt hat.
Trotz militärischer Konflikte gehörte die damalige Zeit in China geistesgeschichtlich zu einer der interessantesten Epochen, so Kalinke. Wie im antiken Griechenland lagen die Philosophen im Wettstreit und auch Zhuangzi wetteiferte mit. Und meistens soll Zhuangzi als Sieger hervorgegangen sein, heißt es bei einem chinesischen Historiker. Im Weiteren soll es kein Gebiet gegeben haben, auf dem er sich nicht auskannte, und dabei hätte er sich in der Hauptsache auf die Sprüche von Laozi bezogen. Als begnadeter Dichter und Wortkünstler soll er vor allem die Konfuzianer bloßgestellt und mit feinem Spott überzogen haben. Nach Meinung des China-Experten Kalinke lehnte Zhuangzi die Ideologie, die Tugendlehre Konfuzius ab, die auf Autoritäten und Autoritätshörigkeit angelegt sei.
In dem Bild, das Konfuzius von der Gesellschaft entworfen hat, spielen Hierarchien eine große Rolle. Also an der Spitze des Staates steht der Fürst oder der König, dann folgen die Beamten, es folgt der Ehemann vor der Ehefrau, der älteste Bruder vor dem jüngeren Bruder und die Bewahrung und Einhaltung aller gesellschaftlichen Beziehungen entsprechend des zugewiesenen Platzes in der Hierarchie ist ein Hauptmerkmal der konfuzianischen Lehre und hat auf der einen Seite über die Jahrhunderte zur Stabilität der Dynastien beigetragen, war daher für die Herrschenden auch nützlich und andererseits hat es auch zur Verkrustung beigetragen. Und nach meinem Eindruck ist der autoritäre Ansatz, den die Kommunistische Partei verfolgt und was wir jetzt auch unter Präsident Xi ganz aktuell erleben, nicht sehr weit entfernt von dem, was Konfuzius gelehrt hat.
Wer mit Ungerechtigkeit Gerechtigkeit anstrebt, dessen Gerechtigkeit bleibt ungerecht. Wer mit Unglaubwürdigem Glaubwürdigkeit anstrebt, dessen Glaubwürdigkeit bleibt unglaubwürdig. Der Kluge handelt nur, wenn es dafür einen Anlass gibt. Der Vergeistigte, wenn er daran glaubt. Der Kluge übertrifft den Vergeistigten nicht. Das ist schon lange so. Der Dumme beschränkt sich darauf, was er bei anderen sieht.
Zhuangzis Kritik an Kultur, Sitten und Bräuchen hielt sich in Grenzen und dennoch war er ein Freigeist. Ein Grund, warum er nicht wie die anderen Philosophen um die Gunst der Herrschenden buhlte. Er strebte nicht an, ihr Ratgeber zu sein und dafür belohnt zu werden. Er wollte sich nicht von Königen und Fürsten noch sonstigen großen Männern binden lassen. Er blieb seinen Maximen treu, wie Viktor Kalinke sagt. Die Freiheit, nichts Besonderes zu tun, die Freiheit, sich selbst zu folgen, die Freiheit, mit der Natur zu leben. Die Bedeutung der individuellen Freiheit bei Zhuangzi ist groß. Bereits im ersten Kapitel des 456 Seiten starken Buches Zhuangzi, das Buch der daoistischen Weisheit, hebt er in einem mythologischen Gleichnis die individuelle Freiheit als ein hohes Gut hervor. Und diese Publikation mit 33 Kapiteln wird so wie die Sammlung Dao De Jing, die dem legendären Philosophen Lao Tzu aus dem 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zugesprochen wird, als Grundbuch des Daoismus gesehen.
Was heißt, natürliche Unterschiede auszugleichen? Es heißt, wer Recht hat, hat Unrecht. Was so ist, ist nicht so. Wenn das, was so ist, wirklich so wäre, würde es sich so sehr von dem unterscheiden, was nicht so ist, dass keine weiteren Argumente angeführt werden müssten. Vergiss die Jahre, die dir zum Leben bleiben. Vergiss die Rechtschaffenheit. Brich auf ins Grenzenlose und wohne im Grenzenlosen.
Zhuangzi hat als anspruchsvoller Dichter des alten Chinas mit seinen Gleichnissen, Parabeln, Allegorien und Dialogen nicht nur westliche Intellektuelle wie Martin Heidegger oder Schriftsteller wie Hermann Hesse in den 1920er Jahren inspiriert, sagt Kalinke, sondern auch als Philosoph mit seinen Konzepten zur Meditation dem Buddhismus wesentliche Impulse gegeben.
Man kann sagen, dass in späteren Jahrhunderten, als der Buddhismus von Indien über die Seitenstraße nach China eingewandert ist und dann als Chan-Buddhismus, später dann in Japan als Zen-Buddhismus Verbreitung fand, dass dort auch Techniken, die Zhuangzi beschreibt in seinem Buch, wieder aufgegriffen wurden. Beispielsweise das geistige Fasten, also dass es darauf ankommt, das, was man gelernt hat, mühsam in Schule und Universität zu vergessen, um wieder frei zu werden. Also Meditationstechniken, die eine Voraussetzung bilden, den Geist zu lehren, sozusagen die innere Freiheit zu schaffen zur Meditation.
Zhuangzis lehrhafte Erzählungen, tiefsinnige Anekdoten und philosophische Dialoge findet man auch in der modernen westlichen Psychotherapie wieder, ebenso auch in Tai-Chi-Schulen. Dort werden Texte des altchinesischen Denkers für meditative Übungen verwendet. Im asiatischen Raum genießt Zhuangzi als Philosoph hohes Ansehen. In Taiwan beispielsweise wird er auch als daoistischer Heiliger verehrt. Besonders sei die Wirkung auf die chinesische Sprache, sagt Kalinke. Zhuangzi sei in dieser Hinsicht der chinesische Goethe.
Ein chinesischer Weisheitslehrer, der die Freiheit liebte, Levent Aktoprak über den Philosophen und Daoisten Zhuangzi.